wirklich gesagt haben will, dass das Stammtisch-Neidniveau so ungefähr die Höhe von Deutschlands Armutsforscherelite hat. Die machen allerdings einen Fortgang. Diese Erfindung relative Armut, relativer Reichtum, die Behauptung bloß quantitativer Unterschiede unter den Menschen in dieser Gesellschaft, die bauen diese Regierungswissenschaftler zu einem ganzen theoretischen Bild von der Gesellschaft aus, in der wir angeblich leben. Alle Menschen in dieser Gesellschaft werden von denen in Schichten aufgetürmt. Die Schichten haben immer gleich viel Insassen, staffeln sich aber nach Einkommenshöhen. Und dass diese Art, die Gesellschaft in einer solchen Schichtung theoretisch zu fassen, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die an irgendwelchen existenten Unterscheidungen der Menschen in dieser Gesellschaft Maß nehmen, die bestimmen. Das machen die eigentlich schon dadurch hinreichend klar, dass diesen Schichttheoretikern es eigentlich scheißegal ist, ob sie 10 Schichten oder 5 Schichten machen. Es wäre bei einer Analyse, wie viele Klassen gibt es in der Gesellschaft, eigentlich ziemlich maßgeblich. Aber die machen Dezile oder Quintile, wie es gerade fürs Forschungsdesign interessant ist, und dann ordnen sie eben in das unterste Dezil oder der andere ins unterste Quintil, die am wenigsten verdienen, ein, bis die Schicht voll ist, in die nächste, die weniger wenig verdienen, und in die oberste Schicht müssen die 10% Meistverdienenden rein. Dann ist der Turmbau fertig. Und dann reden sie ganz ungeniert, das sei die Gesellschaft, in der wir leben, das wäre unsere Gesellschaft unserer Einkommensverteilung. Das ist das nächste theoretische Verbrechen mit der Einkommensverteilung. Komme ich gleich. Ich will bloß sagen, jetzt haben Sie die Gesellschaft in 10 Schichten und dann werfen Sie in diese 10 Schichten die Frage, wie können Sie denn in Ihre 10 Schichten eine wissenschaftlich exakte Zweiteilung reinkriegen? Dürfen Sie das überhaupt? Haben wir jetzt gerade 10 Schichten und jetzt soll es eine Armutsgrenze geben, dann sind es ja wieder 2 Schichten. Jedenfalls beweisen Sie genau mit dieser Unsinnsfrage, dass das nur definitorisch geht. Diese dumme Tour, die Leute immer an ihren Einkommen nur untereinander zu messen, das muss ich jetzt schon sagen, macht sich eine wirkliche Gleichschaltung in der kapitalistischen Marktwirtschaft zunutze. Es macht sich nämlich zunutze, das kann man nicht bestreiten, alle in dieser Gesellschaft verdienen gleichermaßen Geld. Einkommen sind immer Geldsummen. Aber dass die alle gleichermaßen Geld verdienen, das macht doch den wesentlichen Unterschied nicht ungeschehen. Das weniger mehr, das darf doch nicht darüber einen vergessen lassen, dass die einen fürs Geld verdienen arbeiten müssen und die anderen fürs Geld verdienen arbeiten lassen. Letztere haben die Macht, andere arbeiten zu lassen, weil sie Eigentümer von Betriebsvermögen sind. Wenn man allerdings, und so machen das diese Einkommensforscher, auch Vermögen stumpf als bloße Geldsummen betrachtet, dann haben durch diese Brille 4 alle Vermögen. Dann unterscheidet sich nämlich ein Sofa von einer Autofabrik nur durch die Größe der Autosumme, der Eurosumme. Obwohl, man kann es probieren, ob man sich aufs Sofa setzt oder ob man es schont, ein Gewinn kommt nicht raus. So, das andere ist jetzt, fragen Sie sich in dieser Schichtengesellschaft, was ist denn dann Armut? Und die Antwort der Wissenschaft ist logischerweise nach ihrem Konstrukt nichts Objektives, sondern eine definitorische Setzung. Toll ist noch, wo Sie die Setzung her haben. Die holen Sie sich nämlich bei der politischen Herrschaft ab. Lest euch das mal vor, wie das mit der relativen Armut definiert ist. Bei Betrachtung der Einkommensverteilung wird die zwischen den EU-Mitgliedstaaten vereinbarte Definition des relativen Armutsrisikos zugrunde gelegt. Den Begriff Armutsrisiko müsst ihr euch merken, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Also da wird die unter den EU-Mitgliedstaaten vereinbarte Definition des relativen Armutsrisikos zugrunde gelegt, die vorrangig mit dem Indikator der Armutsrisikoquote abgebildet wird. Sie ist definiert als Anteil der Personen in Haushalten, deren bedarfsgewichtetes Nettoäquivalenzeinkommen weniger als 60% des Mittelwerts median aller Einkommen beträgt. Das hört sich so ein bisschen kompliziert an. Die sagen, wir schmeißen alle in einen Pott, gucken, wo ist die Grenze zwischen denen, die weniger verdienen, wo ist da die Hälfte erreicht und darüber, die verdienen alle mehr. Und davon 60%, von den unteren, die 60%, wer da drunter gerät, da sagen wir, das ist die relative Armutsrisikogrenze. Jedenfalls sehr schön. Diese freien Forscher schämen sich nicht, ihren Armutsbegriff beim politischen Auftraggeber abzuholen. Da schämen sie sich übrigens wirklich deswegen nicht, weil sie haben ja schon bewiesen, dass anders als mit Definitionen Armut sowieso nicht in den Griff zu kriegen. Aber die Botschaft dieses mathematisch sau exakt definierten Begriffs ist wieder ganz primitiv. Da merkt man, wie das Abtrennen funktioniert, das Abtrennen der Armut von dieser Gesellschaft. Man nämlich sagt, die relativ Armen sind die, die 60% vom Mitteleinkommen haben oder nur. Dann sagt man eben, Armut ist Abweichung. Abweichung vom Durchschnittseinkommen, das es in Deutschland so gibt. Und das ist auch die Botschaft. Armut ist eine Abweichung vom Üblichen. Heißt übrigens, der willkürliche Umkehrschluss liegt auf der Hand. Durchschnittseinkommen ist Wohlstand. Die ganze Konstruktion ist eine einzige, ganze Konstruktion mit der Einkommensverteilung, ach, das Stichwort wollte ich jetzt aufgreifen, ist eine einzige aktive Ignoranz dagegen, wie es in unserem Kapitalismus Einkommen überhaupt gibt. Die sollen nun mal die Stelle sagen, wo Einkommen verteilt wird. Und gehe ich da mal vorbei. Ja, Einkommen gibt es im Kapitalismus nicht als eins, das verteilt wird. Das müssen alle verdienen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen ernster theoretisch. Womit, die Art und Weise, womit die Leute Einkommen verdienen in dieser Gesellschaft, daran sind sie wirklich gesellschaftlich unterschieden. Dafür muss ich keine Definition mehr aus dem Kopf zaubern. Die sind praktisch wirksam unterschieden durch die Art, durch die Quelle, mit der sie ihr Geld als Einkommen verdienen. Die einen, das ist jedenfalls der elementare gültige Unterschied, die einen müssen versuchen, Lohn mit unselbstständiger Arbeit zu verdienen. Die anderen, die lassen in ihrem Betriebsvermögen ihr Vermögen wirken lassen in ihrem Betriebsvermögen für ihr Vermögen produzieren und zweigen aus dem damit produzierten Gewinn auch noch ihr privates Einkommen ab. Das ist die elementare Unterscheidung. Und damit sind auch schon die wirklich notwendigen, systemnotwendigen Gründe für Armut und Reichtum in Kraft. So viel ist doch eigentlich jedermann bekannt, das wird ja sogar eigentlich jeden Tag von Politik und Unternehmen und Wirtschaftswissenschaftlern propagiert. Lohn, also dieses Einkommen aus unselbstständiger Arbeit, den gibt es überhaupt nur, wenn er sich als Kost für die Unternehmen rechnet und das heißt, wenn er als Geldsumme möglichst niedrig ist und wenn er möglichst viel Leistung bei den Bezahlten fürs Betriebsergebnis in Gang setzt. Also steht man mit Lohneinkommen der Geldsumme den Preisen fürs Leben gegenüber immer ziemlich arm da. Und zwar, weil der Lohn systemnotwendig knapp gehalten wird. Und die Arbeitsleistung, die man dafür bringt, die macht einen auch noch auf der anderen Seite arm. Nämlich arm an Lebenszeit und Lebenskraft, die nach der Arbeit für einen noch übrig bleiben. So gesehen ist Lohnausschluss vom Reichtum und die Lohnarbeit, die geleistet wird, die gehört dem Betrieb und die produziert im Betriebsvermögen den Reichtum ausschließlich als kapitalistisches Eigentum der Gegenseite. Und das ist Reichtum. Diese Gegenseite ist Reichtum in dieser Wirtschaftsordnung. Eben Eigentum an Reichtumsquellen, nicht eine goldene Badewanne. Eigentum an Reichtumsquellen. Eigentum an der Produktion, einschließlich Kommando über die dort geleistete Arbeit. Daher Eigentum am gesamten Betriebsergebnis. Diese wirkliche Scheidung der kapitalistischen Gesellschaft in zwei eben gegensätzliche Einkommensquellen, die ersäuft die Armutswissenschaft mit ihren erfundenen Schichtmodellen, mit dieser Behauptung, alle wären Adressaten einer Einkommensverteilung gleichen Typs. Und mit ihrer willkürlichen Definition von Armut als Abweichung vom Durchschnittseinkommen, damit tilgt diese Wissenschaft auch jede Rückführung von Armut auf ihre ökonomische Quelle in eben dieser Einkommensart Lohn. Die Theorie ist verkehrt. Leider ist sie kein bloßer Quatsch, über den man lachen könnte, sondern dieses Bild der Schichtung und dieses forschende Herumgestocher da drin, verändert sich in der Schichtung was während der Berichtsperiode, in der sogenannten Einkommensverteilung. Es steht für einen Standpunkt dieser Wissenschaftler. Da sind geistige Fans unserer Gesellschaft unterwegs, die sie sich als wohlgeordnete Einkommenspyramide zurechtdeuten und in dieser Wohlgeordnetheit schätzen. Da kommt auch ihr Blick her, warum sie überhaupt nachstochern, hat sich da drin was bewegt in der Einkommenspyramide. Da suchen sie nämlich nach Einkommensentwicklung, die sie entweder erfreulich finden, komme ich nachher mal drauf zu sprechen, was sie erfreulich finden, oder aber was ein bisschen ihre Sorge erregt, ob das vielleicht die Wohlgeordnetheit ihrer Pyramide den Bestand des Ladens, wie ihn sie sich vorstellen, durcheinander bringen könnte. Zum Beispiel haben sie sich, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, wie das geht bei denen, wie die so ticken. Zum Beispiel haben sie sich von der Regierung für ihren jetzigen neuesten vierten Bericht die Frage stellen lassen, stimmt die These von der schrumpfenden Mittelschicht? Und dann melden sie ihrem Auftraggeber einen erfreulichen Befund. Der heißt kurz gefasst, man kann den Deutschen allerhand zumuten, aber es ist alles stabil. Ich lese aber trotzdem das Zitat nochmal vor. Auch in längerfristiger Perspektive zeigt sich eine im Wesentlichen stabile mittlere Einkommensschicht, was in Anbetracht der gesellschaftlichen Veränderungen der Nachkriegszeit, des umfassenden wirtschaftlichen Strukturwandels in den 1970er und 1980er Jahren, den Strukturproblemen der deutschen Einigung in den 1990er Jahren oder der seither deutlicher werdenden Auswirkungen der Globalisierung als ein erfreulicher Befund gewertet werden kann. Und jetzt kommt etwas, worauf Sie auch noch sehr viel Wert gelegt haben. Demnach gehört die Hälfte der Bevölkerung zur gesellschaftlichen Mitte, die im Beobachtungszeitraum ab Anfang der 1990er bis 2009 stabil bleibt und die neuesten Befragungsdaten aus dem Jahr 2010 zeigen, dass sich in Deutschland rund 60% der Bevölkerung zur Mittelschicht zählen. So viele wie nie zuvor vor der Vereinigung Deutschlands. Jetzt, da bin ich eigentlich schon bei dem, was ich mir am Schluss nochmal kurz aufgreifen wollte. Das ist auf die Einkommensbewegung unter Akzeptanzgesichtspunkten geguckt. Da bin ich bei einem ersten Hinweis auf überhaupt den staatlichen Zweck dieser Armutsberichte.
Ja, da habe ich das richtig verstanden. 50% sind Mittelschicht und 60% denken sie.
Ja, ja, sowas ungefähr haben wir. Ist doch klasse, oder?
Ja. Scheiße, ich denke nicht, dass ich bin Mittelschicht und bin es gar nicht.
Ja. Im Kapitalismus ja, nicht Arbeit, aber die Arbeit, wie der Kapitalismus sie organisiert. Weil der Kapitalismus organisiert Lohnarbeit. Und Lohnarbeit ist wirklich immer Armut, und zwar nach beiden Seiten hin. Weil, ich sage nochmal elementar, ein bisschen anders, als ich es eben gesagt habe. Wenn der Mensch den Lohn vom Unternehmer kriegt, ist es identisch damit, dass der als Kost knapp kalkuliert ist und dass ihm die Arbeit, die er leistet, schon die Arbeit, die er leistet, nicht mehr gehört. Der tritt ein für die Zeit des Arbeitens in das Betriebsvermögen und vermehrt das. Und das ist der Reichtum. Also ist Lohn Ausschluss von Reichtum. So war es gemeint. Arbeit selber, so unschuldig betrachtet, und das ist ja die Gemeinheit an dem System, ist doch die eine entscheidende Quelle für Reichtum. Die greift halt die Natur an und macht was Brauchbares draus. Aber Lohnarbeit ist diese systematisch organisierte Trennung der Leute, die den Lohn kriegen von ihrer Arbeit und deren Reichtumsergebnis, das ins Eigentum der Unternehmen fällt.
Haben wir bei der Mehrwert woanders landet? In Ordnung, insofern ist es Ausschluss von einem Mehrreichtum.
Der Mehrwert ist das, worauf es ankommt, was das Spannende an der Arbeit ist. Ja? Weil der Unternehmer in seinem Betriebsvermögen nach der Arbeit nicht bloß einfach das haben will, was er schon hatte, sondern ein bisschen mehr sollte es schon sein. Nein, wer von dem ganzen Reichtum ausgeschlossen ist.
Wer was nicht hat, was er hat.
Ja, ja, also mal ganz grob gesagt, ja.
Okay. Ich wollte noch mal eben was anderes ansprechen. Und zwar, dass, wie du sagtest, dass die Armutsforscher die Besprechung von Armut als bloß quantitative Unterschiede darüber sprechen, dass sie damit ignorieren, wie sich die Einkommensarten als hinsichtlich ihrer Quelle voneinander unterscheiden und in welchem Verhältnis sie dazu zueinander stehen. Es gibt da aber von denen oder von anderen, gibt es auch meines Erachtens auch die Verlängerung, dass sofern sie überhaupt das Ansprechen wie sich die verschiedenen Inhaber von Einkommen an der Quelle verhalten. Da gibt es doch diese Verlängerung, dass sie das als unschuldiges Nebeneinander von Sorten der Einkommenserzielung behaupten, wo sie dann sagen, der Lohn sei etwas so etwas wie die mehr oder weniger leistungsgerechte Bezahlung für Arbeit und der Gewinn des Kapitals, der habe damit insoweit gar nichts zu tun, sondern das sei eine inhärente Leistung des Kapitals, schlicht dadurch, dass es das Kapital zur Verfügung stellt.
Ja, das gibt es auch, aber das ist wirklich in die Armutsforschung, da jetzt ein bisschen mehr so in der Mikroökonomie, in der Produktionsfaktorentheorie und so. Nein, würde ich jetzt eine Klammer drumherum machen.
Das gibt auch als Debatte, als Gerechtigkeitsdebatte jetzt, weil einer Tochter nach der anderen da verhandelt wird.
Ja, das gibt's, aber ich muss dir wirklich sagen, ich habe mir diese Scheißberichte angetan und diese Bemühungen machen die sich da nicht. Also machen wir mal eine Klammer drum, das wäre eine andere Theorie, das ist diese Produktionsfaktorentheorie, wo die kapitalistische Produktion im Prinzip so durch die Brille einer Sozialpartnerschaft von Produktionsfaktoren betrachtet wird und dann kriegt jeder den Preis für den Produktionsfaktor, den er einsetzt. Mag ich mich jetzt nicht mit beschäftigen, da komme ich einfach von der Spur.
Ja, das ist schon, aber meines Erachtens schon eine Art und Weise, wie ideologisch oder verkehrt wie die Einkommen sich der Quelle verhandeln.
Ein falsches Verhältnis zwischen Einkommen und Quelle, das die sich da denken. Aber sag mal so gut und verführ mich nicht auf Abwege.
Das ist ja nett gesagt.